Heute mit der Sendung vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Fragen an Martin Schulz von der SPD. Er ist der Mann, der die SPD in den Umfragen wieder aus dem Keller holte, der einer mutlosen Partei wieder Zuversicht gab. Martin Schulz, seit gut einem Monat SPD-Vorsitzender, davor langjähriges Mitglied und zuletzt Präsident des Europäischen Parlaments. Im Interview mit NDR Info erklärt Schulz, wie er seine Partei bei der Bundestagswahl zum Erfolg führen will und was er in Deutschland verändern möchte. Und er äußert sich zu den Aussichten seiner Partei bei den bevorstehenden Landtagswahlen. Thorsten Huhn und Jörg Seiselberg aus dem NDR Hauptstadtstudio haben mit Martin Schulz gesprochen.
Herr Schulz, das bestimmende politische Thema heute ist die Diskussion über die Absage, die Außenminister Gabriel in Israel erhalten hat. Präsident Netanyahu weigerte sich, ihn zu empfangen. War es richtig von Gabriel, den Eklat trotz der Warnungen von israelischer Seite zu provozieren?
Ich glaube nicht, dass Sigmar Gabriel einen Eklat provoziert hat, sondern ein Vorgehen an den Tag gelegt hat, das für einen Außenminister völlig normal ist, nämlich neben den Regierungsorganen auch die Repräsentanten der Zivilgesellschaft, auch Oppositionelle zu treffen. Insofern war mein Eindruck, dass der Ministerpräsident Israels, der zugleich auch der Außenminister des Landes ist, nicht zur Kenntnis nehmen wollte, dass das, was Sigmar Gabriel da gemacht hat, nicht eine Provokation der Regierung, sondern völlig normales Verhalten eines Außenministers ist.
Müssen wir vielleicht, Herr Schulz, von deutscher Seite grundsätzlich zu einer neuen Politik gegenüber Israel kommen, wo wir ohne Wenn und Aber klar machen, Zwei-Staaten-Lösung, das ist für uns die Lösung in Nahost. Eine Siedlungspolitik, wie wir sie erleben, trägt nicht zum Frieden bei. Also generell mehr Klarheit im Verhältnis zu Israel künftig?
Wenn Sie sich erinnern, ich habe als Präsident des Europäischen Parlaments in der Knesset eine Rede gehalten, bei der ich zum Beispiel auf die Wasserproblematik aufmerksam gemacht habe seinerzeit. Ich glaube nicht, dass wir zu einer neuen Bewertung kommen müssen, weil doch in den letzten Jahren sich eine Art der Kommunikation entwickelt hat zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland, die getragen ist von zwei Elementen. Der für Deutschland nicht verhandelbaren Sicherheitsgarantie für Israel, zu der wir als Deutsche stehen müssen und stehen. Das ist auch nicht mit einem Bundeskanzler Martin Schulz im Ansatz diskutierbar. Zugleich unter Freunden man aber auch über politische Meinungsverschiedenheiten offen, auch öffentlich offen reden können muss, und das tun wir.
Kommen wir ins Inland und zum laufenden Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Sie haben sich dort stark engagiert, sind dort fast wöchentlich unterwegs. Geschieht das aus reiner Liebe zum Land zwischen den Meeren oder fühlen Sie sich den traditionell eher linken Genossen in Schleswig-Holstein politisch besonders verbunden?
Ich fühle mich der Landespartei, unabhängig davon, wie die einzelnen Mitglieder sich in der Partei verorten, insgesamt sehr verbunden. Aber ich finde die Frage in der Formulierung toll. Meine Liebe zum Land, sagen wir mal so, ich habe meine Liebe im Land gefunden, denn ich habe meine Frau in Husum kennengelernt. Deshalb gebe ich gerne zu, dass ich zu Schleswig-Holstein eine besonders emotionale Verbindung habe. Aber es ist ja völlig klar, dass der Vorsitzende der SPD seine Partei in einem Wahlkampf unterstützt.
Ein Thema in diesem Wahlkampf ist die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge. Ministerpräsident Albig hat hier einen Stopp verhängt. Sie haben im Wahlkampf gesagt, eine Wahlkampfveranstaltung, das sei ein Zeichen großer Mitmenschlichkeit. Aber wir dürfen auch nicht die Einzigen sein in Europa, die so handeln, ganz konkret. Halten Sie Albigs Haltung für richtig oder distanzieren Sie sich an diesem Punkt als SPD-Parteichef von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten?
Kein Fall. Das Aufenthaltsgesetz der Bundesrepublik Deutschland sieht ja auch vor, dass Sie Möglichkeiten haben, ich glaube, in einer 3-Monats-Frist Abschiebungen auszusetzen. Das macht nicht Schleswig-Holstein alleine. Es gibt auch andere Bundesländer, die das praktizieren. Im Übrigen wird abgeschoben, das muss man noch mal sagen. Gefährder oder Leute, die straffällig in anderer Weise geworden sind, werden auch ausgewiesen aus der Bundesrepublik, auch in Schleswig-Holstein. Das zeigt eine tiefe humanitäre Haltung, die der Ministerpräsident Albig an den Tag legt. Dass wir zugleich aber auch diskutieren müssen, und das tun wir auch, wie die Entwicklung in Afghanistan zu bewerten ist. Die sicherheitspolitische Bewertung in Afghanistan auch Grundlage von Einzelfallentscheidungen sein muss. Und alle Entscheidungen sind Einzelfallentscheidungen, weil am Ende auch Gerichte darüber zu befinden haben. Das versteht sich von selbst. Und dass wir dann über innerstaatliche Fluchtalternativen in Afghanistan reden. Denn der Außenminister dieses Landes muss auch mit der afghanischen Regierung reden. Und die afghanische Regierung ihrerseits sagt, es gibt sichere Zonen in unserem Land. Das ist ja kein Konflikt innerhalb der SPD, sondern ganz normales Regierungshandeln in Berlin und ganz normales administratives Handeln in Kiel. Deshalb, ich will hier nochmal unterstreichen, ich finde die Haltung von Thorsten Albig eine sehr, sehr noble.
Aber sind die Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen nicht ganz anders? Dort werden Flüchtlinge nach Afghanistan nach Einzelfallprüfung abgeschoben. Also gibt es da nicht Unterschiede? Und wäre es nicht besser, wenn die SPD da eine einheitliche Linie hätte?
Na, zunächst mal müssen Sie sehen, dass auch in Nordrhein-Westfalen, genauso wie in anderen Bundesländern, ganz bestimmte Personen abgeschoben werden. Ich muss das nochmal wiederholen, auch in Schleswig-Holstein. Sie müssen im Einzelfall entscheiden und im Rahmen der Ermessensspielräume, die jeder Einzelne hat. In unserem Föderalsystem ist das so. Und deshalb kann ich noch mal wiederholen, ich finde die Haltung von Thorsten Albig eine von tiefer Menschlichkeit und Humanität geprägt.
Ein weiteres Thema in Schleswig-Holstein im Wahlkampf sind die Kita-Gebühren. Die SPD wirbt hier mit dem sogenannten Kita-Hunderter. Jetzt haben aber am Jahresanfang einige Kitas die Gebühren erhöht. Den Eltern bleibt daher weniger in der Tasche. Der Gemeindebund sagt, auch Qualität der Betreuung sei eigentlich sehr viel wichtiger. Dies alles zeigt das nicht so ein bisschen beispielhaft, dass die Parole von mehr sozialer Gerechtigkeit sich zwar schön anhört, aber es in der Praxis dann doch nicht so mit einfachen Rezepten zu lösen ist?
Es gibt überhaupt nichts in der Politik, das in der Praxis mit einfachen Rezepten zu lösen ist. Zunächst mal müssen wir festhalten, dass es ja auch Vorschläge in Schleswig-Holstein gibt, diesen Weg zur Gebührenfreiheit, den die Landesregierung da eingeschlagen hat, wieder abzuschaffen. Darüber müssen dann die Wählerinnen und Wähler am 7. Mai auch entscheiden, ob sie das wollen. Soziale Gerechtigkeit herzustellen ist für uns ein Element, das sich verbindet mit der Aussage, wir wollen die Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Universität, die sicherzustellen hat eine finanzpolitische Komponente. Und diese finanzpolitische Komponente besteht darin, dass wir natürlich bei der Finanzierung den Ländern auch helfen müssen, den Gemeinden am Ende auch helfen müssen, dass sie es finanzieren können. Man muss also Gerechtigkeit auch dadurch herstellen, dass man die finanziellen Voraussetzungen dafür schafft. Das ist etwas, was wir auf Bundesebene gemeinsam mit den Ländern machen wollen. Und ich finde, Schleswig-Holstein ist auf einem guten Weg.
Bundesweit ist der SPD so ein wenig ihr Momentum abhandengekommen. Der Schulz-Zug hat etwas an Dampf verloren, wenn ich das so sagen darf. In den Umfragen geht es wieder etwas nach unten. Wie wichtig ist da jetzt die Wahl in Schleswig-Holstein, damit es für die Sozialdemokraten auch bundesweit wieder aufwärts geht?
Ich bin für die Frage ehrlich gesagt dankbar, weil ich das etwas anders sehe. Natürlich war in den ersten Wochen nach meiner Nominierung eine große Euphorie auch in der SPD da. Und es war, das war ja auch sichtbar, eine Desorientierung unserer Wettbewerber da, die ja gar nicht wussten, was ihnen geschah. Jetzt haben sich die Verhältnisse wieder etwas normalisiert. Aber eine Normalisierung, die so aussieht, dass wir, als ich gestartet bin, bei 21% lagen und wir heute stabil bei 31% liegen, kann man ja nicht als Verlust des Momentums, sondern als Stabilisierung der SPD nur darstellen. Und ich bin da manchmal auch selbst ein bisschen erstaunt, wie schnell wir als Politik, aber wie schnell auch die beobachtende Öffentlichkeit, also Sie als Journalistinnen und als Journalisten, sich an Dinge gewöhnen. Ich will das nochmal sagen. Im Februar lag die SPD bei Mitte 20. Wir liegen heute deutlich über 30. Also wir haben kein Momentum verloren, sondern wir stabilisieren uns auf einer Ebene, wo wir glaubwürdig auf Schlagdistanz zur Vorsitzenden der CDU liegen und eine realistische Chance haben, die Bundestagswahl zu gewinnen.
Bisschen anders würde ich schon interpretieren. Wenn man sich gefreut hat über den kräftigen Aufschwung, muss man sich, denke ich, jetzt auch schon Gedanken machen darüber, dass es schon einen Tick wieder abgeht. Es ist ja schon so, dass die Kanzlerin deutlich vor Ihnen liegt, die Union deutlich vor der SPD. Sagen Sie, trotzdem alles richtig gemacht die letzten Tage, letzten Woche? Oder gibt es auch einen Punkt, wo Sie sagen, da muss ich korrigieren, da ist was falsch gelaufen?
Bestimmt gibt es Punkte, wo wir was korrigieren müssen und wo wir verstärken müssen. Ich glaube, das Schlimmste, was Politiker machen können, ist zu glauben, sie würden immer alles richtig machen. Wir analysieren das auch täglich, aber ich bin schon der Meinung, dass man nüchtern sein muss. Der Kanzlerkandidat der SPD lag, glaube ich, 2013 im April um die 30% hinter der CDU-Vorsitzenden. Also ich kann mit dem, was wir jetzt haben, gut in die nächste Phase gehen, weil ich glaube, dass wir eine stabile Basis erworben haben in den letzten Wochen mit unserer Strategie, um in die Wahlkampfauseinandersetzung zu gehen. Und wenn ich an Schleswig-Holstein denke, da liegt die SPD vorne und wir sind optimistisch, dass wir die Landtagswahl dort gewinnen.
Sind Sie nicht bundesweit in einem strategischen Dilemma? Denn die SPD kämpft gegen eine Neuauflage einer großen Koalition, in der sie aber derzeit ja engagiert mitarbeitet. Das ist so ein widersprüchlicher Wahlkampf. Einerseits preisen Sie die Erfolge der vergangenen 4 Jahre, andererseits wollen Sie die Zusammenarbeit in der großen Koalition nicht weiterführen.
Die große Koalition ist stark geprägt worden von sozialdemokratischer Politik. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir hohe Zustimmungsraten zu unserer Parteiprogrammatik, zu unserer Politik hatten. Immer schon. Die Leute sagten ja, das ist eine stark sozialdemokratisch beeinflusste Bundesregierung, was meiner Meinung nach auch dazu führt, dass es innerhalb unseres Wettbewerbers, unseres Partners in der Koalition, vor allen Dingen zwischen den Schwesterparteien, ja massive Streitigkeiten gibt um den Kurs in dieser Koalition. Wir hätten aber viel mehr von unserem Programm durchsetzen können, das hat der letzte Koalitionsausschuss noch mal gezeigt, wenn wir diese Regierung anführen würden. Und das wollen wir in der nächsten Wahlperiode. Insofern schließt sich das ja nicht aus, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben die Ambition, mehr von unserem Programm umzusetzen. Das können wir natürlich, wenn wir dieses Land mit dem Bundeskanzler regieren. Insofern ist das absolut kein Widerspruch, im Gegenteil. Aber ich will vielleicht auch, wenn Sie erlauben, auf eins hinweisen. Wenn man einen Koalitionsvertrag für 4 Jahre schließt und man erfüllt diesen Koalitionsvertrag, verhält man sich verantwortungsbewusst. Das schließt aber nicht aus, dass man eine neue Regierung anstrebt. Ich finde, man sollte in der Demokratie Demokraten, die sich an ihre demokratische Pflicht halten, nicht dafür kritisieren.
Ein aktuelles Diskussionsthema in der Koalition sind die Abgastests. Die Bundesregierung, besonders Verkehrsminister Dobrindt, blockieren hier schärfere Kontrollen. Wie ist da Ihre Haltung? Muss die Autoindustrie bei diesem Thema härter rangenommen werden, so wie es Ihre Parteifreundin Hendricks fordert?
Ich habe noch in meiner Mitgliedschaft im Europäischen Parlament mit dazu beigetragen, dass wir auch in diesen Fragen auf der europäischen Ebene genau hinschauen, auch im Europaparlament. Die deutsche Automobilindustrie, wie übrigens nicht nur die, sondern auch die in Frankreich oder auch die in Italien, müssen sich über eins im Klaren sein. Zum erfolgreichen Produzieren industrieller Produkte gehört Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Deshalb ist das in unserem ureigenen Interesse, die Glaubwürdigkeit genau dieser Tests herzustellen.
Sie haben angekündigt, die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt Ihres Wahlkampfes zu stellen. Dafür haben Sie viel Beifall erhalten beim Publikum. Was finden Sie in Deutschland ungerecht?
Dass wir zum Beispiel milliardenschwere Überschüsse in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden haben und in manchen Regionen unseres Landes in Pflegenotstand. Die Menschen, die meiner Generation ermöglicht haben, so zu leben, wie wir heute leben können, nicht ausreichend der Pflege und Zuwendung teilhaftig werden, die ihnen zusteht. Dass alleinerziehende Frauen nach wie vor die verwundbarste Gruppe in unserer Gesellschaft sind. Dass wir in Deutschland ein zunehmendes Stadt-Land-Gefälle haben, dass die wirtschaftliche Entwicklung, die heute von der Digitalisierung abhängt, auch davon abhängt, dass wir die Regionen gleich digitalisieren, das aber nicht geschieht. Dass wir in der Bundesrepublik Deutschland eine Einkommensentwicklung haben, die dazu führt, dass die richtig großen Einkommen im Verhältnis zu den Einkommen der arbeitenden Mitte dieses Landes in einem verhältnismäßig ungleichen Weg, der dramatisch ist, sich auseinanderentwickelt haben. Eine der größten Ungerechtigkeiten. Deshalb glaube ich, dass übrigens die Lohnpolitik auch in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielen wird. Deutschland ist ein blühendes Land, auf das wir sicher stolz sein können. Aber weil wir so reich sind, sollten wir uns diese Ungerechtigkeiten beim besten Willen nicht leisten. Es sind übrigens nur einige wenige. Ihre Sendezeit reicht sicherlich aus, um die lange Liste aufzuführen.
Zum Thema Gerechtigkeit haben Sie unter anderem gesagt, ich will kostenlose Bildung. Können Sie bestätigen, dass das rund 5 Milliarden Euro kosten würde?
Das, was wir an Maßnahmen bisher überlegt haben, bewegt sich in dieser Größenordnung. Aber wir müssen natürlich auch ein ganzes Maßnahmenbündel sehen. Nicht alle Maßnahmen, die wir bei der Bildung beschließen, belasten jetzt unmittelbar den Bundeshaushalt. Es gibt auch welche, die in den Länderhaushalten oder bei den Kommunen angesiedelt sind, die natürlich finanziert werden müssen. Aber die Bundesrepublik Deutschland hat zurzeit 25 Milliarden Haushaltsüberschüsse bei Bund, Ländern und Gemeinden. Insofern diese Gelder für Bildung und Qualifizierung zu verwenden, ist meiner Meinung nach die genau richtige Investition in die Zukunft. Eine bessere in jedem Fall, als dass wir 2% unseres Bruttoinlandsprodukts, was bedeuten würde, zwischen 20 und 30 Milliarden mehr für Rüstung ausgeben.
Auf der derzeit laufenden Hannover-Messe kann man sehen, dass die Digitalisierung, die Sie ja eben schon angesprochen haben, und auch immer mehr Robotik die Arbeitswelt verändern und auch Arbeitsplätze vernichten. Wie kann die Politik darauf reagieren, auch um den Menschen die Angst vor der Zukunft und dem möglichen Arbeitsplatzverlust zu nehmen?
Indem wir genau das tun, was ich angekündigt habe, nämlich die Qualifizierung von Menschen voranzutreiben. Bundesrepublik Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Unsere Stärke besteht in Forschung und Entwicklung und in unseren hochqualifizierten Facharbeitern. und Facharbeiterinnen. Deshalb ist Qualifizierung und Ausbildung und übrigens auch betriebliche Qualifizierung extrem wichtig. Das reicht aber nicht. Und Ihre Frage geht in die richtige Richtung. Zusätzlich zu diesen Qualifizierungsoffensiven müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass insbesondere die Robotik, die Digitalisierung, die Robotik nicht nur menschliche Arbeitsplätze abbaut, sondern menschliche Arbeitsnotwendigkeiten insgesamt reduziert. Das wird uns dazu zwingen, dass wir in der nächsten und übernächsten Wahlperiode ganz sicher über neue Berufsfelder und auch über neue Qualifikationsfelder, die mit den neuen Berufsstrukturen verbunden sind, nachdenken. Wenn wir auf der einen Seite weniger menschliche Arbeit notwendig haben, aber auf der anderen Seite wir alle zum Beispiel bei Gott sei Dank hoher Gesundheit zwischen unserem Eintritt ins Rentenalter und der tatsächlichen Pflegebedürftigkeit noch 10, 15 Jahre gut leben können, gut versorgt, entstehen in diesem Bereich der menschennahen Dienstleistung völlig neue kulturelle, wissenschaftliche, soziale, sportliche Angebote, die auch wieder Arbeit schaffen, die aber wiederum Qualifizierung voraussetzen, um dort arbeiten zu können. Deshalb ist die Qualifizierungsoffensive auch der Schlüssel oder einer der Schlüssel zur Beantwortung der von Ihnen gestellten Frage.
Schauen wir mal auf die Bundestagswahl. Die Parteibasis will auf keinen Fall eine Fortsetzung der Großen Koalition. Unter welchen Umständen könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit der Union vorstellen?
Wir streben an, die stärkste Partei in diesem Lande zu werden und den Bundeskanzler zu stellen. Und bei den Landtagswahlen, die wir jetzt haben, also am 7. Mai und am 14. Mai in Nordrhein-Westfalen und dem 25. Juni, da ist unser Programmparteitag in Dortmund, unser Wahlprogramm entwickeln und das werde ich dann vorstellen und noch auf die Bundestagswahl hin weiter zuspitzen. Und wer dann nach der Bundestagswahl auf der Grundlage dieses Programms mit uns koalieren will, der kennt dieses Programm ja, dann ist herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen.
Gibt es eigentlich etwas, was Sie an der Bundeskanzlerin schätzen?
Ich habe mit Frau Merkel über viele Jahre auf der europapolitischen Ebene zusammengearbeitet. Ich muss bekennen, dass das ein sehr respektvoller gegenseitiger Umgang war. Wir haben auch die eine oder andere Problematik gelöst, gemeinsam. Das konnte sie dann auch, weil ich ihr dabei geholfen habe. Ansonsten ist Frau Merkel die Vorsitzende der CDU, die sich in einem Wettbewerb mit mir befindet um das Kanzleramt. Ich habe in meinen Wahlkämpfen die Angewohnheit, für mich zu werben und nicht mit Methoden, wie wir sie im amerikanischen Wahlkampf zum Beispiel erlebt haben, zu operieren. Ich werbe für mich, aber nicht gegen andere. Wenn ich aber für mich werbe, mache ich auch nicht Reklame für andere.
Eine Alternative zur Großen Koalition könnte eine Regierung unter Beteiligung der Linken sein. Könnte das auf Bundesebene funktionieren oder hat Ihr Vize Olaf Scholz recht, der sagt, eine Koalition mit den Linken, so wie sie derzeit sind, das kann nicht funktionieren?
Die Antwort habe ich Ihnen, glaube ich, eben schon mal gegeben. Wir haben ein Wahlprogramm, das die Basis unseres Regierungsprogramms sein wird. Und wer nach der Bundestagswahl mit uns regieren will, der kann sich an diesem Programm orientieren. Das gilt für alle Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sein werden. Die können unser Wahlprogramm lesen und dann können sie sich entscheiden, ob sie mit uns Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen oder nicht. Das gilt nicht für die sogenannte Alternative für Deutschland, weil mit Rechtsextremisten arbeiten wir nicht zusammen.
Aber was die Linken anbetrifft, Sie kennen ja das Programm der Linken, Sie kennen das Auftreten der Linken. Können Sie sich vor diesem Hintergrund vorstellen, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt?
Sehen Sie, die SPD ist eine sehr stolze und selbstbewusste Partei. Wer mit uns regieren will, der ist herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen und sich an uns zu orientieren.
Wir wollen noch etwas über den Privatmenschen Martin Schulz erfahren. Wie entspannen Sie vom Politikstress? Lesen Sie, hören Sie Musik, gehen Sie spazieren?
Hauptsächlich lesen. Ich weiß, dass sich da immer wieder Menschen darüber wundern, aber ich lese viel. Ich lese in Pausen, auch wenn ich im Flugzeug sitze oder wenn ich im Auto sitze. Ich lese abends zu Hause. Lesen macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Ich kann mich dabei sehr, sehr gut entspannen. Ich mache auch ein bisschen Sport immer noch. Das entspannt mich auch, aber den mache ich zwischen den Lesepausen.
Und Sie lesen nicht nur, Sie schreiben auch, nämlich jeden Abend Tagebuch. Was würden Sie gerne am Abend des 24. September ins Tagebuch schreiben?
Dass mir die Mehrheit des deutschen Volkes die Verantwortung für das Amt des Bundeskanzlers übertragen hat oder zumindest mir die Chance eröffnet hat, es anzustreben, weil das wird ja danach erst im Deutschen Bundestag entschieden. Das würde ich schon gerne eintragen.
Herr Schulz, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
In der Reihe Das Forum hörten Sie vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein Fragen an Martin Schulz. Mit dem SPD-Chef sprachen Thorsten Huhn und Jörg Seißelberg aus dem NDR-Hauptstadtstudio.